der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.
Herzlich willkommen zu dem Podcast zur Energiezukunft der Stiftung Energie und Klimaschutz. Den Zuhörern, die unseren Podcast häufiger hören, wird auffallen, dass diese Folge etwas anders abläuft als die bisherigen. Der Grund hierfür ist, dass wir mit dieser Folge eine kleine Serie starten, bei der wir die neuen Mitglieder unseres Stiftungsrates vorstellen möchten. Dazu laden wir alle neuen Mitglieder ein, eine kurze Podcast-Folge mit uns aufzunehmen und darin einen Einblick zu geben, aus welchen Themenbereichen sie kommen und was sie im Stiftungsrat mit einbringen wollen. Für alle, die sich fragen, was der Rat der Stiftung ist und welche Aufgaben er hat, nochmal 2-3 Sätze dazu. Der Stiftungsrat ist unser Aufsichtsgremium und diskutiert mit uns als Vorstand die thematische Ausrichtung der Stiftungsarbeit. Die Ratsmitglieder haben somit direkte Gestaltungsmöglichkeiten, was die Themensetzung der Stiftung angeht. Darüber hinaus bestimmt der Stiftungsrat über die Entlastung des Vorstands und genehmigt den Haushaltsplan. Der Stiftungsrat umfasst 12 Mitglieder und die Tätigkeit dort erfolgt ehrenamtlich. Den Anfang unserer kleinen Serie machen wir mit Martin Gross von Verdi. Schön, dass Sie da sind, Herr Gross. Schön, dass Sie uns jetzt im Stiftungsrat begleiten werden. Sie sind gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Seit vielen Jahren für die Gewerkschaft waren Sie unterwegs für die HBV. Das ist eine der Gründungsgewerkschaften von Verdi in verschiedenen Positionen und sind anschließend zum Bezirksgeschäftsführer von Verdi bestellt worden. Seit 2015 dann als stellvertretender Landesbezirksleiter von Verdi Baden-Württemberg unterwegs und in dieser Funktion jetzt auch neues Stiftungsratmitglied der Stiftung Energie und Klimaschutz. Herzlich willkommen.
Gerne. Grüß Gott.
Herr Gross, wir wollen ein bisschen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch kennenlernen. Deshalb haben wir uns ein paar Fragen überlegt, um mal ein bisschen Hintergrund dazu zu bekommen, woher Sie kommen, mit was für den Themen Sie sich beschäftigen und welche Perspektive Sie als auch für die Stiftungsarbeit mitbringen. Anfangen möchte ich daher mit der Frage, was Ihre Motivation ist, sich als Stiftungsrat bei der Stiftung Energie und Klimaschutz zu engagieren.
Na, da will ich ganz deutlich sagen, das hat was ganz Tiefes mit mir zu tun. Als Mensch, der an gesellschaftlichen Entwicklungen sehr interessiert ist und gleichzeitig aber durch meine zweite Ehe insgesamt 6 Kinder und auch 4 Enkel hat, ist es so, dass ich das Thema Energiewende, Klimaschutz für überlebensnotwendig halte für diese Gesellschaft. Aus dem heraus ergibt sich auch meine Grundüberzeugung, dass es die zentrale gesellschaftliche Aufgabe ist in den nächsten Jahrzehnten. Und was kann sinnstiftender sein, als für eine gute Zukunft der Generation zu kämpfen?
Das ist doch ein sehr schönes Motiv, der Schutz der künftigen Generation. Und mit so vielen Kindern und Enkelkindern, glaube ich, da ist auch sicherlich einiges, was Sie auch zu Hause an Diskussionen erleben, zumindest habe ich doch diese Generation als sehr diskussionsfreudig erlebt, was die Themen Klimaschutz und Energiewende angeht. Sie sind aber ja nicht nur Vater und Großvater, sondern Sie sind vor allem ja auch in Ihrer Funktion bei Verdi unterwegs. Sie haben damit natürlich eine Organisation, deren Wirkmächtigkeit nicht zu unterschätzen ist, denn sie steht ja für die Arbeitnehmerschaft auch in großen Teilen im Unternehmen in Baden-Württemberg. Wo sehen Sie denn da Ihre Rolle und die Chance, auch die Energiewende und Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben?
Ich würde das vielleicht in zwei Teilen noch einmal gerne beantworten. Das erste ist, dass die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft das Arbeitsleben dramatisch verändern wird. Und meine feste Überzeugung ist, dass dieser epochale Umbruch sozial gestaltet werden muss. Das ist auch meine Motivation, auch im Stiftungsrat mitzuarbeiten. Weil, was ist Voraussetzung, wenn wir vor so einem epochalen Umbruch stehen? Wir brauchen da eine breite gesellschaftliche Debatte für den Rahmen der Umsetzung. Und da will ich meine Rolle, die Sicht der Arbeitnehmer, aber der Sicht aller Akteure einbringen. Weil es macht wenig Sinn zu begreifen, dass so eine gesellschaftliche Veränderung, vor der wir stehen, dass man das in Anführungszeichen, wie man es oft am Tariftisch bezeichnet, in der Gegnerschaft erreichen kann, sondern man muss in vielen Fragen gesellschaftlichen Konsens herstellen, um sich gemeinsam auf den Weg zu begeben. Auch wenn man auf diesem Weg unterschiedliche Rollen ausfüllt. Das gehört, glaube ich, dazu. Aber der Blick darauf, der muss irgendwie ein gemeinschaftlicher sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dort auch darüber reden müssen, welche Transformationsbrücken müssen wir bauen, um den Menschen es zu ermöglichen, ihren Platz in der Zukunft zu erkennen. Ich halte wenig davon, immer in diesen Zukunftsangstthemen unterwegs zu sein, sondern ich halte ganz viel davon, klug zu überlegen, wo ist der Platz der Betroffenen, wenn es um Veränderungen geht, von morgen. Und daraus sozusagen eine Wegbeschreibung zu finden und die Menschen mitzunehmen. Und das ist was in dieser Frage ganz, ganz wesentlich ist. Weil wir werden das erleben, dass wir Menschen haben, Beschäftigte, die direkt betroffen sind, wo ein Arbeitsplatzverlust droht. Und wir werden, und da kennen Sie ja, glaube ich, auch meine Äußerungen aus der Vergangenheit, wir werden auch Menschen zum Beispiel in der EnBW haben, die heute in der Erzeugung arbeiten, und wir aber morgen die vielleicht in den Netzen brauchen. Und dafür eine Idee zu entwickeln und einen Rahmen herbeizuführen, daran, das sehe ich meine Aufgabe und daran sehe ich auch, sage ich mal, meine Energie, möglichst viel dafür zu tun, dass dieser Blick möglich wird und dass wir eben auch diese Brücken in der Zukunft bauen und dass die Menschen erkennen können, wenn sie auf der einen Seite der Brücke stehen, dass die tatsächlich die Brücke auch eine gute Zukunft wird, auch wenn es einen Veränderungsprozess bedeutet.
Das ist super spannend, was Sie gerade erzählen, weil Sie auch davon sprechen, dass es natürlich eine sehr differenzierte Wahrnehmung auch seitens der Beschäftigten gibt auf die Veränderungen, die uns da erwarten und auch sehr ehrlich davon sprechen, dass es natürlich auch Zukunftsängste gibt. Wenn Sie jetzt aus Ihren Gesprächen uns mal so einen kleinen Einblick geben, was sind denn die Themen gerade zur Energiewende und den Herausforderungen und Chancen, die da warten, die ihre Gespräche dort dominieren? Was sind denn die Dinge, die da eine große Rolle spielen?
Es gibt da wirklich die zwei Ebenen. Das eine ist, wenn man den ganzen Bereich der Erzeugung anguckt, gibt es schon eine große Zukunftsangst. Und da muss man sich einfach nochmal klar machen, das ist also ein Gespräch, das ich hatte bei einem Kohlekraftwerk, wo mir praktisch jemand erklärt hat, dass sein Vater hier schon gearbeitet hat. Und er das Gefühl gehabt hat, als er hier angefangen hat, da fange ich an und vielleicht auch eines meiner Kinder mal später. Da muss man begreifen, dass in so einem Veränderungsprozess, da werden auch, sage ich jetzt mal, Sicherheiten erschüttert. Und da muss man sorgsam mit den Menschen umgehen. Das ist das eine, wobei ich der festen Überzeugung bin, und dafür würde ich am Stiftungsrat immer wieder auch gerne also positiv streiten, dass wir, wenn wir auf der anderen Seite Menschen brauchen in so einem großen Unternehmen, das ja mitten in dieser Veränderungswelt sich bewegt, ja, und auf der anderen Seite Arbeitsplätze verloren gehen, dass wir da einen klugen Weg dazu finden. Das andere ist, was natürlich gerade ein großes Thema ist, ist die Frage der Kosten für Energie. Das kommt aus allen Bereichen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in eine Schwarz-Weiß-Diskussion landet. Was die Mineralölkonzerne gerade machen, ist nicht schön. Und ich spüre aber sozusagen in der Diskussion mit Beschäftigten, dass das zunehmend unmittelbar auf alle Energieunternehmen übertragen wird. Und dazu braucht es, glaube ich, eine gute Informationspolitik. Das ist das eine. Das andere, die Arbeitswelt wird sich verändern. Weil wir haben es jetzt mit Corona erlebt. Wir werden allein die Frage der Mobilität wird ein großes Thema sein, was zusätzlich ist, wenn man jetzt überlegt, dass Daimler in Baden-Württemberg beschließt, eher für die oberen 10.000 noch die Autos zu bauen und für die unteren nicht mehr. Wenn man weiß, was E-Autos heute kosten, dann weiß man, dass ein Teil der Menschen brauchen trotzdem eine gute Mobilität, aber die vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr mit dem Auto zurücklegen können. Also da ist die Frage sozusagen, wie verändern sich die Arbeitsbedingungen? Kommen wir zu mehr hybriden Formen von Arbeit. Da will ich jetzt nochmal offen sagen, in der Breite nehme ich wahr, dass die Bereitschaft da ist, aber dazu brauchen wir so eine stärkere Röhre, die miteinander kommuniziert. Aus meiner Sicht ist so, dass viele Menschen gerade ganz ungesund arbeiten, weil sie zu Hause irgendwo hocken mit schlechten ergonomischen Geschichten. Und ich habe heute mal so einfach über den Gang gerufen, bei mir auch, eigentlich müssen wir jetzt mal eine Strategie entwickeln, wie wir einen Stock weniger brauchen in 5 oder 6 Jahren und aber gleichzeitig das Geld dafür verwenden, dass wir dort, wo gearbeitet wird, auch gesund gearbeitet wird. Also ich glaube, da passiert ganz, ganz viel. Und da wird, es hat auch ganz viel dann mit Klimawende zu tun, weil dann weniger gereist wird, weniger gefahren wird, mehr von zu Hause gearbeitet wird. Und das ist eine große Herausforderung. Und da bin ich der festen Überzeugung, da braucht es klaren Planken, gesellschaftliche Planken, rechtliche Planken und kein freies Spiel der Kräfte. Und da sehe ich auch ganz viele Fragen der Beschäftigten.
Das ist natürlich spannend. Wir sprechen nicht nur von einer Veränderung, die auf die Arbeitswelt wirkt, sondern Sie haben gerade die zweite skizziert, die jetzt auch mit Corona natürlich nochmal neuen Schwung bekommen hat. Das Thema Digitalisierung und hybrides Arbeiten ist ja in aller Munde und so richtig ist aus der Notsituation, die man in den letzten 2 Jahren erlebt hat, noch nicht eine Zukunftssituation geworden, die, wie Sie jetzt beschreiben, auch allen Ansprüchen der Arbeitnehmerin gerecht wird. Da ist sicherlich noch einiges für Sie zu tun, auch gerade als Gewerkschaft, aber auch vor allem für die Politik, dort tätig zu werden. Und bin mal gespannt, auch wie die Unternehmen jetzt sich da zukünftig aufstellen. Da haben die letzten 2 Jahre ja doch auch einige Veränderungen beschleunigt. Wir bleiben mal noch ganz kurz vielleicht für die letzte Frage bei der Perspektive, die Sie jetzt skizziert haben, auch was die Mitarbeitenden auch erwarten. Sie haben ein bisschen beschrieben natürlich, welche Ängste damit verbunden sind. Wo sehen Sie denn auch Chancen in den jetzt entstehenden Transformationsfeldern? Wir erleben ja ganz viel auch Diskussionen zum Thema Fachkräfte und es braucht überall Fachkräfte. Wie erleben Sie denn da diejenigen, die auch neu vielleicht kommen von der Ausbildung, die jetzt da in neue Zukunftsfelder einsteigen? Ist da eine große Hoffnung da, dass das auch vieles auffangen kann oder wie nehmen Sie die Diskussion hier wahr?
Also das ist sehr unterschiedlich. Da würde ich mal sagen, da leide ich unter einem Punkt ganz körperlich und das wird wahrscheinlich eher schlimmer. Ich erlebe so, dass die verschiedenen Branchen eher, wie es mal der Chef der Arbeitsagentur in Baden-Württemberg gesagt hat, als Silos betrachtet werden. Und das halte ich für absolut negativ für die Zukunft. Also, dass die Automobilindustrie sich für sich sieht und die Veränderung dort denkt. Dass vielleicht der Energiebereich für sich denkt, die Veränderung dort denkt. Wir werden, das ist meine feste Überzeugung, wir werden den Transformationsprozess auf dem Arbeitsmarkt nur in den Griff kriegen, wenn wir diese Brücken, also diese Silos aufweichen und Brücken bauen zwischen den Branchen. Und der Fachkräftemangel führt eher dazu, dass alle irgendwie denken, von dem, was an Arbeitnehmern übrig bleibt, versuchen wir die Besten rauszusuchen. Man vergisst vielleicht dann, dass man einen Teil von Menschen hat, für die man die Brücken woanders schon bauen muss. Das ist ganz, ganz schwer. Also da hast du so viel Beton in den Silos, das ist schon erstaunlich. Das heißt, auf Dauer werden wir uns so oder so nicht leisten können, dass technische Arbeit oder soziale Arbeit einen großen Unterschied hat, dass soziale Arbeit so schlechter bezahlt wird. Und wir werden eher auf den Angleich kommen. Und wir merken ja, dass sich das auch verbindet. Die Fachkraft von, also wenn ihr an meine Kinder denkt, da gibt es in der Partnerschaft niemand, der das klassische Modell lebt. Sondern weil meine Tochter ist Kita-Leitung, ihr Partner studiert soziale Arbeit, die werden beide im Beruf Erfolg haben wollen. Ähnlich wird es aber auch bei der IBW sein. Das heißt, wir brauchen also ein System, wo insgesamt, wenn Leute gut qualifiziert sind und arbeiten wollen, wo auch das soziale Leben auch gut organisiert ist. Deswegen verbindet sich am Ende des Tages doch wieder alles miteinander. Und das wird das eine sein. Also wir dürfen nicht irgendwie sagen, das war gut bezahlte Arbeit und daraus wird es schlechter bezahlte Arbeit. Wir brauchen insgesamt gute Arbeit, von der man leben kann. Das würde ich sagen. Andere ist, was Sie praktisch aufgezeigt haben. Ich glaube, die Schwierigkeit in der jetzigen Situation ist, dass sich so viele Krisen miteinander verbinden. Wir haben den Krieg, wir haben gerade Corona, sind wir so ein bisschen am Abschütteln. Dann haben wir die Energiewende und die Klimakrise, die praktisch mit dem Krieg zusammenwirkt. Wenn man nur das Beispiel der Getreideversorgung nimmt, und das ist, glaube ich, das, was die Menschen zurzeit auch ziemlich überfordert. Haben wir ja den Ausfall von Getreide durch Russland und die Ukraine. Wir haben aber gleichzeitig durch die Klimakrise einen Ernteausfall im Hartweizenkrieg von über 40%. Also allein die Ernte in der Türkei, der zweitgrößte Hartweizenproduzent für die EU, ist um fast 42% zusammengebrochen. Das führt dazu, dass zum Beispiel auch die Lebensmittelpreise deswegen so stark steigen, weil der Weizenpreis auf dem Markt inzwischen fast über 30% teurer geworden ist innerhalb von 3 Monaten. Und Länder, die besonders arm dran sind, wie zum Beispiel der Libanon, bezahlt gerade für bulgarischen Weizen noch einmal 10% obendrauf, dass es überhaupt was kriegt. Also das ist schon schwierig und deswegen ist unsere Aufgabe, glaube ich, oder auch so eine Aufgabe von so einer Stiftung Energie und Klimaschutz, dass man die Dinge versucht, ein bisschen kleiner zu machen und für die Menschen dadurch auch sozusagen Mut zu machen für die Veränderung. Ich finde, einer meiner Grundüberzeugungen, man muss immer auch eine positive Vision von einem Ziel haben, auch wenn der Weg dorthin vielleicht schwierig ist. Und diesen Blick auch zu weiten. Ich will es nur an einem Beispiel sagen. Wir von Verdi arbeiten jetzt doch sehr intensiv mit Friday for Futures zusammen, was den öffentlichen Nahverkehr, was die Zukunft der Mobilität betrifft. Und dennoch streiten wir genauso mit denen, wenn es um die Erzeugung geht, dass man sagt, da schaffen Leute. Und die haben sich auf den Veränderungsweg begeben, aber so schnell, wie ihr es denkt, geht's nicht. Sondern das ist schon mal ein bisschen komplizierter, wie ihr es formuliert. Also das ist manchmal auch spannungsgeladen, das will ich auch ganz offen sagen. Aber dadurch, dass man die gleiche Vision hat, dass das Ende von dem Weg sozusagen sichtbar ist, schafft man das auch trotz der Kontroversen miteinander, diesen Weg zu gehen. Und das halte ich, glaube ich, einer für die Grundvoraussetzungen für die vielen Veränderungen, die auf uns zukommen.
Herr Grosse, ich glaube, besser hätte man jetzt nicht beschreiben können, was wir als Stiftung tun wollen, nämlich die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, um die Themen so aufzubereiten und auch zu diskutieren, dass sie A, in all ihren Aspekten beleuchtet werden und B, auch verständlich werden. Also ich glaube, das ist was die Stiftung sich immer als Ziel gesetzt hat. Und wir freuen uns, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ich habe nach dem jetzigen Gespräch noch mehr denn je den Eindruck, dass Sie eine wirkliche Bereicherung für uns als Stiftungsrat sein werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ich danke Ihnen schon mal ganz herzlich für diese Einblicke und hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein bisschen etwas mitnehmen können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Mir hat es auch viel Freude gemacht.
Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.